der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Ja, willkommen zur heutigen Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Luis Schlag, zum Thema Walk in History in Absteinach. Wie erhält man mit Hausnamen Dorfgeschichte? Wir haben heute eine besondere Aufnahme. Zum einen zeichnen wir direkt im ländlichen Raum auf, nämlich in meiner Heimat, dem Odenwald, und zwar genauer in Absteinach im südlichen Odenwald. Und zum anderen ist es deshalb besonders, weil ich eine sehr starke persönliche Verbindung zum Thema habe, weil meine eigene Familiengeschichte davon betroffen ist und weil die heutige Gesprächspartnerin eine Freundin meiner Eltern ist. Genau, thematisch wird es heute rund um das Thema Hausnamen gehen und welche Bedeutung sie im Dorf und für den Erhalt von Dorfgeschichte haben. Mit einem konkreten Projekt in Absteinach, die sich damit befassen und sich das Thema auf die Fahne geschrieben haben. Und damit zu unserem heutigen Gast, Gabi Gerner. Gabi, sie ist Verwaltungsfachangestellte und arbeitet seit 2012 bei der Gemeinde Absteinach, bearbeitet dort unter anderem die Themen Tourismus, Beschaffung, aber auch Veranstaltungen, organisiert unter anderem den Weihnachtsmarkt, Müllsammelaktionen und auch die Veranstaltungen des Europäischen Filmfestivals der Generation vor Ort. Sie ist außerdem selbst 1963 in Unterabsteinach geboren, das ist einer von drei Ortsteilen Absteinachs, im Haus mit dem Hausnamen Els. Zu den Hausnamen kommen wir aber gleich nochmal. Schön, dass du im Podcast mit dabei bist, Gabi.
Ja, ich danke für die Einladung.
Um ins Thema einzusteigen, nehme ich euch einmal mit auf eine kleine Zeitreise ins 12. und 13. Jahrhundert. Die Namensgebung auf dem Dorf befand sich damals im Umbruch. Also zu den Rufnamen, den heutigen Vornamen, gesellten sich die Beinamen, also die heutigen Nachnamen. Es kam aber trotzdem in vielen Dörfern zu dem Problem, dass Leute den gleichen Vor- und Nachnamen hatten. Also dass zum Beispiel der Name Heinrich Volk im Dorf irgendwie 10 oder 15 Mal aufgetreten ist. Unklar war dann oft, welcher Heinrich Volk denn gemeint war, wenn man einen beschrieben hat. Es gab nämlich damals keine Hausnummern oder Straßennamen zur Orientierung. Die Lösung waren damals Dorf- und Hausnamen, um sowohl die Häuser als auch deren Bewohnerinnen klar zu identifizieren. Die Namen der Häuser haben sich damals häufig aus den Nachnamen oder den Vornamen der Personen entwickelt, aus den Besitzerinnen, aber auch der Funktion des Berufs der Menschen, die dort eben drin gewohnt haben, oder aber auch der Lage innerhalb des Dorfs oder innerhalb der Straße. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Dorfnamen leider zunehmend in Vergessenheit geraten. Dadurch, dass auch ländliche Gesellschaften deutlich mobiler wurden, viele Menschen zuzogen, Neubaugebiete entstanden sind, sind eben diese Gesellschaften deutlich mobiler geworden und unterschiedlicher. Und die Namen sind so ein bisschen verloren gegangen. In Absteinach wollte man sich damit aber nicht so richtig abfinden, sondern hat gesagt, das ist spannendes Wissen, was wir erhalten wollen, was wir weitertragen wollten und auch so ein Stück weit eigene Tradition, die wir erhalten wollen. Ja, und haben gesagt, wir machen hier ein Projekt rund um das Thema, um das weiter sichtbar zu machen. Und um dieses Projekt soll es heute gehen. Gabi, ihr habt rund um das Thema der Hausnamen dieses Projekt gestartet. Was verbirgt sich dahinter und was genau habt ihr da gemacht?
Also du hast ja schon sehr gut erklärt, was eigentlich der Ursprung dieser Hausnamen war. Basierend auf Vornamen, manchmal Nachnamen, Berufe sehr oft oder wie du gesagt hast, auch die Lage einzelner Häuser. Das hat sich in die heutige Zeit übertragen und ich bin quasi mit diesen alten Hausnamen aufgewachsen, weil ich in einem dieser Häuser geboren bin und ich kann mich sehr gut erinnern, wenn ich bei meiner Oma war in diesem Haus als kleines Kind oder zu Besuch, wenn sie dann zu mir gesagt hat, geh mal runter ins Neumüllersch, ins Neimüllersch. Ja, ich wusste, wo ich hingehen musste. Also ich bin mit diesen Hausnamen eigentlich vertraut gewesen. Und als ich dann hier 2012 im Rathaus angefangen habe, ja, so manche Sachen musste ich dann wieder in Erinnerung rufen. Aber ja, die sind mir geläufig, diese Hausnamen. Und die sind auch heute noch in der Bevölkerung präsent. Das muss man wirklich sagen, ja.
Hast du ein schönes Beispiel für einen Hausnamen, der dir besonders gut gefällt oder der, wo du denkst, der bleibt besonders gut in Erinnerung bei den Leuten, die ihn benutzen?
Ja, also ich kannte diesen Namen vorher nicht, muss ich sagen, aber er hat mir besonders gut gefallen. Und zwar ist es der Hausname, der ist in Oberabt Steinach und er heißt Klorne Katrins. Man muss dazu sagen, aus der Ortsbevölkerung hat man dann erfahren, immer wenn der Hausname weiblich war, deutete das auf eine dominante Person hin. Also ansonsten die männlichen Namen, klar. Aber wenn der Hausname weiblich war, war die Person, die da benannt ist, dominant. Und in diesem Fall, Klorne Katrins, haben wir die Erklärung bekommen, in diesem Haus wohnte die 1883 im Gorxheimer Tal geborene Katharina Bergold, geborene Kohl. Da sie nie größer als 1,50 Meter wurde, bekam das Haus den Namen Klorne, also kleine Katrins. Und jeder, der in diesem Haus wohnt, ist eben jetzt Klorne Katrins.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, wie dann ja, Äußerlichkeiten dann zu der Zeit sich dann auch noch in die ja, heutige Bezeichnung quasi überschreiben. Woher stammt denn die Idee? Ihr habt ja quasi kleine Schilder dann an den Häusern angebracht. Und was habt ihr da alles mit aufgenommen? Und woher kam die Idee, das so zu machen?
Also die Idee gab es schon länger. Es gab, die nennen sich Geopark-Vorortbekleider, die werden ausgebildet vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und hier haben wir in Abtsteinach 3 oder 4 Personen, die sich dem Thema annehmen. Und da gab es schon Führungen im Ort, noch ohne diese Schilder, direkt an den Häusern. Und die mussten sich auch erst informieren, haben zum Teil direkt geklingelt an den Häusern, haben noch weitere Informationen eingeholt und haben dann Führungen angeboten. Ich kann mich erinnern an eine Führung, da standen 80 Leute da, die Interesse hatte. Die waren total überfordert, diese zwei Führerinnen.
Von der Führung hat mein Partner mir vorhin auch gerade erzählt nochmal.
Ja, okay, hat er auch noch gewusst, ja. Und also man wusste, das Interesse ist da an diesen alten Hausnamen. Und darauf aufbauend hat es vorher schon mal geheißen, wenn das noch direkt an den Häusern irgendwie dokumentiert wäre, würde das die Führungen noch ein bisschen aufwerten. Und ja, es war einige Jahre der Wunsch, aber halt noch nicht umgesetzt.
Wie war denn dann die Resonanz aus der Bevölkerung, als ihr als Gemeinde dann gesagt habt, ja, wir packen das an, wir gehen das Thema mal an und machen hier mal Aufschlag?
Interesse war von Anfang an sehr groß. Also wir wussten ja zu Beginn gar nicht, wie gehen wir das Thema an, weil die Basis für dieses ganze Projekt waren die Hausnamen, die bei uns in der Chronik verankert sind. Und dort standen die Namen, es standen die 2012 bekannten Hauseigentümer und es war die Straße mit der Hausnummer dabei. Und da hatten wir in der Tat, hatten wir für Oberabtsteinach 66 Häuser vermerkt und Unterabtsteinach sogar 74 Häuser. Und ja, als wir das dann das Projekt angingen und haben einen Aufruf gemacht in unserem Amtsblättchen im Hartbergboden und über die Presse. Und dann haben wir aber auch direkt zu Beginn alle diese Hauseigentümer direkt angeschrieben. Und die Resonanz war gut. Also von Beginn an war das Interesse da. Also wir wussten, es läuft. Wir können das umsetzen auf die Art, wie wir uns das dachten.
Mhm. Ja. Und was ihr quasi in der Dorfchronik schon drin hattet, wo hattet ihr da die Infos her?
Das war der damalige Chronist, meines Wissens der Dr. Peter Sattler, der damals diese Chronik zur 1000-Jahr-Feier in Abtsteinach miterarbeitet hat. Und auf welchem Weg er dies zusammengetragen hat, das weiß ich leider nicht. Aber in der Chronik ist unter dem Kapitel Hausnamen sind diese Namen schon vermerkt. Und da wussten wir, das ist die Basis. Wir haben es trotzdem noch erweitert. Also wenn irgendjemand im Ort sagte, wir haben auch einen Hausnamen und der steht da gar nicht drin, warum habt ihr uns nicht angeschrieben? Also der konnte sich da durchaus noch anschließen.
Ja, oft werden ja, glaube ich, solche Daten für solche Chronistenarbeiten dann auch aus irgendwelchen Kirchenarchiven und Ähnlichem, glaube ich, genutzt. Ja, deswegen klingt auf jeden Fall nach einer super Grundlage, um dann damit weiterzuarbeiten und die Leute ein bisschen anzustacheln, sich da auch noch einzubringen. Ich würde direkt mal zu unserer kleinen Zwischenkategorie kommen, die wir heute ein bisschen früher machen, nämlich dem Lieblingsdialektwort oder Begriff, genau, wo unsere Gäste und Gästinnen immer uns ihren Lieblingsspruch aus dem eigenen regionalen Dialekt mitbringen. Und heute ist dieser Dialekt ja auch mein Heimatdialekt, das Ourewellerische. Und da bin ich sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, Gabi.
Ja, das ist eigentlich ein ganz kurzes Wort und ich habe einen Garten und da ist dieser Strauch auch vorhanden. Und das Wort ist Konstraube. Konstraube sind Johannisbeeren, schmecken sehr lecker und ja, das Wort gefällt mir. Und zu der Zeit, wo sie reif sind, wird es auch sehr oft erwähnt. Also so, sind deine Konstraube schon reif oder hast du deine Konstraube schon geerntet? Also Konstraube ist das Wort, was ich mir überlegt habe, ja.
Sehr schön. Ich glaube, wir hatten tatsächlich noch keinen Essensbegriff hier in dem Podcast bisher. Deswegen Konstraube, schöne Ergänzung für unser regionales Portfolio, sag ich mal. Genau. Mich würde noch sehr interessieren, wie ihr das Projekt dann umgesetzt habt, von der Idee quasi bis zu den fertigen Tafeln, die dann an den Häusern hängen und heute noch an den Häusern hängen. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
Also wie schon gesagt, wir haben als Basis diese Hausnamen genommen mit den damaligen Adressen und haben die mit den jetzigen Hauseigentümern eben abgeglichen. Dann wussten wir, wir brauchen schon direkt für die Stellung dieses Förderantrags auch die schriftliche Zustimmung dieser Hauseigentümer. Das haben wir dann mit einem Anschreiben direkt gleich so verfasst, dass das dann mit drauf war, und haben danach gefragt, den Leuten der Hausname zum einen bekannt ist, ob sie wissen, was der Hintergrund ist und ob sie gerne ein Schild hätten in der Größe. Ich glaube, wir haben es auch schon reingeschrieben direkt. Und dann ging das sehr zügig, weil wir hatten wenig Zeit für die Stellung dieses Förderantrags. Also die erste Aussage war, schreib mal ein paar Sätze und beantrage das. Jetzt gehört Stellung von Förderanträgen gar nicht zu meinen üblichen Tätigkeiten. Also ich war da sehr Neuling auf dem Gebiet. Und ja, wir mussten da relativ früh schon schätzen, wie viele sich beteiligen. Also von den 140 Personen oder vielleicht waren es 130 in der Summe, die wir angeschrieben haben, wie viele werden letztendlich zustimmen, was können wir für einen Preis annehmen. Und gut, das war dann der erste Schritt, die Hauseigentümer anzuschreiben mit Rücklauf, und es ging sehr zügig, muss ich sagen. Das Interesse war von Anfang an groß.
Ja, ich finde 140 Häuser oder Hauseigentümer anzuschreiben, ich meine bei einer Gesamtgemeindegröße von irgendwie 2000 Leuten, die in wahrscheinlich... Die
2500.
Die in Stornisch wohnen, ist das nicht ohne. Deswegen ist das echt auch eine hohe Abdeckungsquote an Leuten, die man da quasi mit kontaktiert hat. Was waren denn so die größten Herausforderungen? Du hattest ja gerade schon so ein bisschen das Thema Zeit und Deadlines der Bewerbungsfristen angesprochen. Was waren denn so die größten Dinge, die dir quasi Sorgen bereitet haben im Rahmen des Projekts?
Also das war zu Beginn wirklich dieser Zeitdruck, hatte ich total unterschätzt, was diese Förderstelle, also das war die Interessengemeinschaft Odenwald über das Regionalbudget, ich hatte 2 Wochen Zeit, um im Prinzip 2 Angebote einzuholen für die geschätzte Anzahl der Schilder in einer gewissen Größe. Das war noch machbar, und wir haben letztendlich dann diesen Förderantrag, ich hatte ihn selbst nach Erbach gefahren, weil es war...
Wegen Zeitstress am
Wegen Ende. Zeitstress, ja. Also der Zeitdruck war das Allergrößte eigentlich, jetzt so im Vorfeld, vor der Beantragung, ja.
Ja, ich kenne das von Abschlussarbeiten, das Problem. Deswegen genau, können, glaube ich, viele Leute was mit anfangen mit der Thematik, dass man die Sachen dann am Ende analog dann nochmal persönlich einwirft.
Ja.
Gab es so Meilensteine oder Motivationsfaktoren, wo du auf dem Weg gemerkt hast, ja geil, das geht voran, da machen wir was richtig, das ist cool, die dich so auf dem Weg in dem Projekt quasi motiviert haben oder so Zwischenschritte?
Ja, eigentlich schon. Also immer, wenn dann jemand angerufen hat und es, ja, die Absteinacher sprechen auch gern direkt. Also die schicken nicht nur den Bogen zurück, sondern die kommen auch vorbei im Rathaus und treffen einen dann persönlich oder rufen an. Und wenn dann so rübergebracht wurde, ja, wir waren nicht ganz sicher, wir haben die Nachbarn noch gefragt und die hatten da noch diese Erklärung für den Hausnamen. Ja, da hat man gemerkt, irgendwie die Leute kommen ins Gespräch über dieses Thema, über diese alten Hausnamen. Und ja, im nächsten Schritt kam ja dann noch dazu, dass die Idee aufkam, noch alte Fotos abzudrucken. Also eigentlich war es schon so weit, dass das gedruckt werden könnte, und dann kamen die Fotos noch ins Spiel. Und ja, da wurden alte Fotoalben gewälzt und die Bilder wurden ins Rathaus gebracht zum Abfotografieren. Also da hat man gemerkt, das Interesse ist da, und ja, das motiviert ja dann, dass man da weitermacht und da dran bleibt, auf jeden Fall, ja.
Total. Also das kann man sich sehr gut vorstellen, dass es dann auch irgendwie so ein guter Impuls ist, dass die Leute mal mit ihren Nachbarn, Nachbarinnen ins Gespräch gehen, wie das eigentlich, in was für einem Haus man da eigentlich wohnt, wer da früher drin gewohnt hat, was für Namen das auch sind. Also gerade auch für Zugezogene wahrscheinlich super spannend, die jetzt nicht wahrscheinlich aus Staunich selber kommen. Genau, also Staunich muss man, glaube ich, dazu sagen, ist der Dialektbegriff für Absteinach, für alle Nicht-Odenwald-Kennenden.
Ja.
Genau. Wie war das denn in der Gestaltung war das immer klar zuzuordnen, welches Haus quasi welchen Hausnamen quasi getragen hatte historisch? Oder gab es da auch Meinungsverschiedenheiten quasi verschiedener Leute? Wie war das?
Also in der Regel konnte man es gut zuordnen, weil oftmals die Kinder oder überhaupt die Angehörigen noch in dem gleichen Haus wohnen. Also die hatten das von Oma, Opa dann übernommen und da war das relativ gut zuzuordnen. Es gab aber auch viele Häuser, da war nur der Name bekannt. Also auch mein Elternhaus Ehls, es gibt keine Erklärung. Also niemand wusste, woher dieser Name kommt. Wenn man es nicht ganz sicher wusste, dann haben wir gesagt, also haben wir auf die Schilder dann textlich verfasst, vermutlich stammt der Name von oder vielleicht war das der Grund. Also vieles ist nicht belegt. Also immer nur, wie das halt so in Dörfern ist, mündlich überliefert. Und von daher, ja, wenn es ganz sicher war, haben wir es als Tatsache veröffentlicht. Aber ansonsten haben wir auch mal das vage gelassen, dass es eben nur wahrscheinlich ist, dass der Name daherkommt. Ja,
ich meine, ja. Nicht alle Wissensbestände sind ja auch irgendwie so schriftlich dann immer irgendwie überliefert. Ist ja auch viel verloren gegangen und viel Wissensvermittlung fand ja auch früher einfach, ja.
Und das war ja der Grund für diese Aktion überhaupt, Erhalt des alten Wissens. Also bevor es verloren geht und Jüngere gar nichts mehr mit anfangen können, war das der Hauptgrund für diese ganze Aktion eigentlich.
Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, was ist denn so daraus erwachsen jetzt in Absteinach in den Monaten, die danach irgendwie gekommen sind? Also wie hat sich das vielleicht irgendwie anders noch ausgewirkt? Also ich habe gerade vorhin mit Matthias drüber gequatscht und der meinte auch, ja, dass er immer wieder Leute sieht, die quasi nicht aus Absteinach sind und die ganz interessiert an den Schildern stehen bleiben und sich das durchlesen und sich darüber informieren. Also auch total interessant dann auch so touristisch für Dörfer und Gemeinden sowas dann auch zu haben. Also was sind dann noch für andere Sachen quasi daraus erwachsen aus deiner Sicht?
Also zum einen wirklich diese, dass man beobachtet, dass Leute auch ohne eine offizielle Führung sich dafür interessieren, für diese Schilder. Hat mir auch gerade letzte Woche die Trudel Wittmann, die eine der Geopark-Vorortbegleiterinnen, gesagt, dass sie das auch schon festgestellt hat oder mitgeteilt bekommen hat. Und dann das Interesse an den Führungen selbst. Also wir hatten die letzten zwei Überwälder Traumnächte, hatten wir Station in Oberabtsteinach. Mhm. Und es muss immer einen musealen Part haben. Und da haben wir diese alte Hausnamensführung an.
Kannst du zu den Überwälder Traumnächten gerade noch was sagen, was es damit auf sich hat?
Die Überwälder Traumnacht ist eine Veranstaltung, die gibt es seit gut 10 Jahren. Beteiligt sind die Gemeinden Waldmischelbach, Grasellenbach und Abtsteinach mit verschiedenen Stationen. Also jede Station muss ein kulturelles Angebot bieten. Und in Abtsteinach hatten wir früher den Bildhauer Martin Hintenlang als Station. Und danach im Wechsel waren wir in Unterabtsteinach. Die Kapelle und das alte, wieder aufgebaute Backhaus war Station. Und in Oberabtsteinach haben wir diese Hausnamenführungen angeboten. Oder zu den Muttergotteshäuseln. Das ist auch noch eine Besonderheit hier in Abtsteinach, dass die Häuser, oftmals die gleichen, die auch diese Hausnamen tragen, diese kleine Nischen haben in der Hauswand, wo diese Marienfiguren drinstehen. Und gerade zu dieser Überwälder Traumnacht haben wir die letzten 2 Jahre diese Führungen angeboten mit sehr guter Resonanz. Also wir haben 2 Führungen gemacht zum Teil pro Abend und da waren jedes Mal 25, 30 Leute dann dabei. Also das ist Interesse ist groß. Ja.
Total.
Ja.
Ja, super spannend. Wie wirkt sich das denn vielleicht für die, weil das ja auch ein Thema ist, wahrscheinlich was zwischen den Generationen dann eher dann irgendwie verloren geht mit jeder Generation, die quasi nachkommt, ist immer wahrscheinlich immer weniger Wissen über diese Hausnamen dann auch irgendwie vorhanden. Hast du irgendwie beobachtet, dass sich das auch auf die jüngeren Generationen auswirkt im Sinne, dass die sich damit mehr auseinandersetzen, dass da wieder gängiger wird und die auch mehr davon mitnehmen?
Gut, ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also klar, die Kinder, die aus so alteingesessenen Absteinerer Familien stammen, wo die Begrifflichkeit einfach so gegenwärtig ist, die werden das vielleicht noch irgendwo mit übernehmen. Aber jetzt Zugezogene, vielleicht die jetzigen Hauseigentümer, die sich auch beteiligt haben an dieser Aktion, obwohl sie ja ursprünglich gar nichts mit dem Haus zu tun hatten. Aber ob da die Kinder dann, also ich glaube, so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen dazu beigetragen hat, dass diese Namen im Bewusstsein bleiben. Das glaube ich schon. Auch die Diskussion so untereinander. Also das hört man heute noch bei den Führungen. Die Schreibweise an dem Schild ist total falsch. Also, dass die dann das heute noch kritisieren, obwohl der eigentliche Hauseigentümer das abgesegnet hat, ne? Also, steht immer wieder zur Diskussion, wie schreibt man einen Odenwälder Ort korrekt? Und druckt es dann auch so ab.
Eigentlich kann man das als fortlaufenden Prozess eigentlich auch so ein bisschen verstehen, wo dann auch immer noch neue Leute wahrscheinlich irgendwie, denen noch was einfällt zu bestimmten Namen oder sich noch Leute irgendwie beteiligen können oder wollen. Gab es da viel noch im Nachgang an Leuten, die gesagt haben, hey, hier ist aber was daneben gegangen oder hier, warum habe ich nicht so ein Schild an meinem Haus?
Ja, gab es tatsächlich. Wir mussten dann auch irgendwann sagen, jetzt ist Schluss. Also die Aktion war abgeschlossen, also der Förderbetrag war dann bezahlt. Und dann kamen tatsächlich noch welche, ach ja, ich habe ja nur den Hausnamen genannt, mir ist trotzdem noch so viel eingefallen. Okay, in zwei der drei Fällen haben wir es dann noch nachgeliefert und haben die Schilder ausgetauscht oder noch ein Foto drauf gedruckt. Aber irgendwann musste man dann sagen, nee, Aktion ist jetzt zu Ende. Aber ja, es hat noch ein bisschen nachgewirkt, muss ich sagen. Und ja, aber jetzt ist rum eigentlich, ja.
Macht ihr noch irgendwas mit dem Wissen, was da jetzt noch zusätzlich über die Chronik raus zusammengetragen wurde? Also habt ihr nochmal eine Überlegung, das nochmal anders irgendwie zu nutzen oder irgendwie nochmal eine Publikation dazu zu machen, irgendwie eine Zeitschrift oder sowas ähnliches, wo man das nochmal aufarbeitet?
Nee, ist eigentlich jetzt gar nicht geplant. Also was mein Wunsch wäre, was es bisher noch nicht gibt, in Unterabtsteinach gibt es noch keine Führung. Nur in Oberabtsteinach, weil die halt schon vorher bestand durch diese Geopark-Vorortbegleiter. Also ich habe noch niemand gefunden, der in Unterabtsteinach das machen könnte. Mein Oberabtsteinach ist ein bisschen einfacher. Es ist alles so konzentriert um den alten Ortskern. Unterabtsteinach ist relativ lang gezogen und es geht wirklich fast vom ersten Haus oben bis ganz runter Richtung Heiligkreuz-Steinach.
Du darfst auch ruhig Heiligkreuz-Stornisch sagen, ist auch okay.
Okay. Ja, also bis Heiligkeitsstornisch. Geht also wirklich fast runter, aber man könnte ja so den mittleren Bereich wählen. Also wenn sich da jemand finden würde, der Interesse hat, Material können wir zur Verfügung stellen und ja, wird bestimmt gut angenommen. Also wir haben dieses Jahr zum Beispiel die Überwälder Traum nach den Unterabtsteinach und wir könnten kurzfristig da noch eine Führung anbieten.
Das ist auch nochmal ein schöner Aufruf nach Unterabtsteinach, genau, wenn sich da jemand berufen fühlt. Was mich auch gerade noch interessieren würde, ist, du hast es gerade schon ein paar Mal erwähnt, die Geopark-Vor-Ort-Begleiter. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, was es damit auf sich hat?
Also die wurden ausgebildet vom Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald und die gibt's auch in Waldmischelbach und in Grasellenbach und die bieten so übers Jahr Führungen an zu verschiedenen Themen. Also in Abtsteinach sind es eben diese Führungen alter Hausnamen oder Muttergotteshäuselführungen oder auch, ich habe schon selbst teilgenommen, zu den christlichen Zeitzeugen. Da werden so alte Kapellen, die auch total unbekannt sind und auf Privatgrund stehen, besucht. In Grasellenbach zum Beispiel gibt es zum Moorpfad, also das sind so Wasserbüffel, Waldmischelbach, Nachtwächterführungen, also ganz verschiedene Themen, die sehr gut besucht sind, diese Führungen, muss man sagen. Das sind Leute vor Ort, die wohnen vor Ort, die kennen diese Geschichten und bieten diese Führungen an.
Ja, tolles Konzept. Und das im Ehrenamt macht ihr das dann quasi oder koordiniert dann über?
Ja, ein kleiner Unkostenbeitrag wird verlangt, aber der ist sehr gering und die Führungen werden über die Presse vorher veröffentlicht. Und wer Interesse hat, meldet sich vorher an, Zukunftsoffensive Überwald in Waldmischelbach und kann dann dort teilnehmen. Ja.
Ja, super. Also total spannendes Konzept. Hatte ich so auch noch nicht auf dem Schirm. Deswegen danke für die Erläuterung.
Gerne.
Was würdest du denn, um vielleicht so ein bisschen auf die Zielgerade einzubiegen, was würdest du denn anderen Ortschaften, Dörfern mit auf den Weg geben, die sagen, ja, hey, das ist ein richtig cooler Ansatz. Darauf haben wir bei uns auch Bock, weil da viel irgendwie schlummert, was wir gerne nutzen würden. Was würdest du denen denn für Tipps mit auf den Weg geben, wenn die auch so ein Hausnamen-Schilderprojekt bei sich machen wollen würden?
Wir hatten tatsächlich, nachdem das dann in der Presse veröffentlicht war, hatte ich einen Anruf von irgendeinem Ortsvorsteher aus einer Nachbargemeinde. Die hatten das geplant für diesen einen Ortsteil eben und wollten wissen, wie wir das umgesetzt haben. Und ja, gut, ich habe es halt erklärt, was die Basis war, dass man halt direkt mit den Hauseigentümern in Kontakt tritt. Weil es ist viel altes Wissen vorhanden, also was man dann wirklich einfach nur abfragen muss und durch die Diskussion in den Familien kommt viel mehr vor. und halt dann wirklich in Kontakt zu bleiben, bis der Text steht. Also wenn die das dritte Mal drüber gelesen haben und dann fällt denen immer noch was ein oder liefern noch gerne ein anderes Foto nach. Also es lässt sich gut umsetzen, wenn man den Kontakt sucht zu den Leuten direkt und es nicht bei einem allgemeinen Aufruf in irgendeinem Heft oder was belässt. Also man muss direkt ansprechen, auf jeden Fall, ja.
Also quasi aufsuchende Projektarbeit in dem Fall.
Ja, genau.
Genau, aber ja, nochmal ein schönes Beispiel dafür, ja, wie das dann auch irgendwie einfach andere Prozesse auch innerhalb der Gemeinde irgendwie auslöst an Diskussionen, die dann auch in Familien entstehen über die eigene Geschichte des Hauses und über, ja, wer dort vorher gewohnt hat und auch zwischen Dorfbewohnern, Dorfbewohnerinnen. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du uns berichtet hast von eurem Projekt. Das schon mal kurz vorab. Wir haben ja immer zum Abschluss unseres Podcasts unsere kleine Traditionskategorie, das Landü-Ei, wo uns unsere Gäste und Gästinnen immer eine kleine Überraschung mitbringen im Sinne von einer Statistik, einer Beobachtung, irgendwas Ungewöhnlichem, was sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit den ländlichen Räumen quasi beobachtet haben. Und da würde ich gerne dir den Ball zuwerfen. Was hast du uns denn mitgebracht, liebe Gabi?
Also über diese Frage musste ich im Vorfeld relativ lange nachdenken. Mir ist lange nichts eingefallen. Und dann bin ich aber wirklich drüber gestolpert, dass ich in Unterabtsteinach das Gasthaus zum Goldenen Hirsch vor Augen hatte. Da wurden früher die goldenen Hochzeiten gefeiert mit der Oma und so weiter. Also es gab dort Essen und Trinken. Und im Mai 25, also vor einem Jahr, hat dort in diesem Gasthaus, das es jetzt heute nicht mehr gibt, ein Testlabor als Start-up eröffnet, das Einlagestoffe in Kleidungsstücken prüft. Also es wird dort nichts produziert, sondern verschiedene Einlagestoffe werden mit dem Oberstoff in einer Laminiermaschine verbunden und dann die Weichheit, Festigkeit oder alles, was man halt von so einem guten Stoff erwartet, wird dort geprüft. Und das sind zwei Herren, die das dort betreiben. Und deren Ziel ist es, dass sie mit großen Firmen in Kontakt kommen, also genannt waren Adidas, Hennes & Mauritz, C&A, dass sie diese Stoffe bekommen und mit den Einlagestoffen verbinden und dann mit dem entsprechenden Ergebnis dann Rückmeldung geben. Also ja, das hat mich gewundert, dass es so eine Firma in unserem kleinen Ortsteil Unterabtsteinach gibt, ja.
Vor allem noch in einem nachgenutzten Gasthaus. Das finde ich auch sehr interessant daran. Also auch eine schöne Möglichkeit, wie man solche Räumlichkeiten auch nachnutzen kann, damit sie nicht irgendwie verfallen, sondern dass weiterhin was damit passiert. Deswegen cooles Beispiel, was du uns da mitgebracht hast. Und ja, danke für deine Zeit, deine Erzählung. Ich fand es sehr, sehr lebhaft und sehr, sehr interessant, was du uns mitgebracht hast. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Jawohl, ich bedanke mich für die Möglichkeit, dass wir unsere alten Hausnamen präsentieren konnten und ja, gerne Nachahmer in anderen Orten gewünscht, ja.
Genau, da gerne nochmal der Aufruf, wenn ihr Interesse habt, genau, kann ich gerne den Kontakt zu Gabi herstellen, dann könnt ihr euch direkt bei ihr melden, wenn ihr Fragen habt. Super, vielen Dank.
Ja, ich danke.
Tschüss.
Tschüss.